willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über das Büro der Zukunft und versuchen folgende Fragen zu beantworten. Welche psychologischen Bedürfnisse müssen Räume erfüllen, damit wir uns darin wohlfühlen und produktiv arbeiten können? Wie müssen Räume gestaltet sein, damit sie Austausch und Kreativität fördern? Und wie müssen Räume aber auch gestaltet sein, damit man in Ruhe und konzentriert arbeiten kann? Mein Name ist Carla Albrecht. Ich bin Psychologin und Geschäftsführerin bei M19, der Manufaktur für Organisationsberatung. Und ich freue mich sehr, heute mit einer Expertin, Kollegin, Freundin über dieses Thema zu sprechen und begrüße dafür Anja Kluge. Anja, sag doch ein paar Sätze zu dir, damit unsere Zuhörerinnen wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Gerne. Also ich heiße Anja Kluge, ich bin auch vom Hintergrund her Psychologin und komme aus dem Bereich Organisationsentwicklung. Aber mein zweites Interessensthema ist Architektur. Drum habe ich mich viel weitergebildet im Bereich Architekturpsychologie und bin jetzt mit Projekten beschäftigt, wo entweder Unternehmen neue Büros möchten oder auch Personen privat sich überlegen, wie sie ihre Räume am besten gestalten könnten.
Ja, also viel Gestaltung von Büros der Zukunft. Zu Hause, aber auch in der Organisation selbst. Und ich glaube, gerade auch nach Corona beschäftigt das ja viele noch mal mehr. Aber du hast ja auch gesagt, du hast auch so eine Leidenschaft für dieses Thema und das auch schon seit langer Zeit. Deshalb unsere erste Frage wie immer, warum lohnt es sich denn, heute zuzuhören?
Wir sind ja die allermeiste Zeit in geschlossenen Räumen. Also diejenigen, die jetzt nicht gerade Gärtner sind, wahrscheinlich so 90% der Zeit oder noch mehr. Und ich finde, wir überlegen uns viel zu selten, wie diese Räume eigentlich auf uns wirken, weil die beeinflussen uns ja unbewusst. Sie beeinflussen, wie wir uns fühlen und die beeinflussen, wie wir uns verhalten. Und deswegen finde ich, es lohnt sich wirklich, darüber mal nachzudenken, wie man denn gerne von seinem Raum beeinflusst werden möchte und den dann dementsprechend zu gestalten.
Das stimmt, man macht sich das nicht so bewusst, weil man ja doch ab und zu draußen ist und dann erst so nach einer Zeit merkt, wie wenig man eigentlich vielleicht an der frischen Luft war und dass man mal wieder gehen sollte. Und ich kann auch sehr da mitgehen bei diesem Thema, dass sie uns beeinflussen, wenn auch unbewusst. Ich bin so ein klassischer, wenn ich im Homeoffice bin, muss ich vorher aufräumen, weil ich es nicht ertragen kann, Chaos zu sehen, wenn ich arbeite und dann immer merke, da werde ich tendenziell nervöser. Das ist sowas in die Richtung, oder? Was du meinst. Bevor wir vielleicht aber zum privaten Umfeld kommen und zum Homeoffice und wie sozusagen da die Räume uns beeinflussen, hast du ja auch gesagt, dass du viel in großen Organisationen gerade unterwegs bist, um eben zu gucken, wie können Büros gut gestaltet werden, dass Leute da produktiv arbeiten. Hast du denn vielleicht ein Fallbeispiel für uns, von was da so ein typischer sozusagen Fall ist oder ein spezifischer? Ja.
Zurzeit, spätestens seit Corona, beschäftigen sich ja viele Unternehmen damit, wie sie ihre Räume denn nutzen möchten, weil zum einen waren die Leute viel mehr im Homeoffice und zum anderen hat man dann irgendwann gemerkt, dass mit dem Homeoffice klappt ja auch ganz gut und die meisten Leute finden es auch praktisch, dass sie sich auf den Anfahrtsweg sparen und vielleicht auch besser ihr Privatleben mit der Arbeit verbinden können. Und jetzt stehen die Unternehmen meistens vor der Frage, wie sie ihr Büro denn jetzt so attraktiv machen, dass es sich für die Mitarbeitenden wieder lohnt, auch zu kommen. Also Ausnahmen gibt's natürlich, je nach Beruf, wo man immer kommen muss oder auch je nach Person, manche kommen gerne, aber so die Mehrheit der Leute ist ja im Moment so bei dem, ja, 2-3 Tage die Woche ist ganz nett, aber vielleicht auch ein bisschen seltener, einmal könnte eigentlich auch reichen. Und deshalb habe ich jetzt oft Projekte, wo Unternehmen, also größere Unternehmen kommen, die leere Büros im Prinzip haben. Und also ein ganz konkretes Beispiel, was ich jetzt vielleicht erzählen könnte, das ist ein großer deutscher Konzern und die haben schon seit einigen Jahren offene Büroflächen. Eher so wirklich große offene Flächen, wo zwischendrin ein paar Besprechungsräume sind und stellen jetzt fest, dass eigentlich wenig Leute noch kommen möchten.
Also so, wie man sich's aus Filmen vorstellt, so Großraumbüro, eine Etage, ganz viele Schreibtische, paar Besprechungsräume.
Irgendwie, ja, leider schon. Ja.
Ich finde das spannend, weil das erlebe ich ganz oft. Und so wie du es jetzt erzählst, klingt es ja auch so danach, warum kommen denn Leute so ungern ins Großraumbüro?
Also da gibt es viele Gründe, aber so die hauptpsychologischen Motive, die vielleicht dahinter stehen, sind, dass wir auch ein Bedürfnis nach Privatheit haben. Das heißt, wir möchten gern selber bestimmen, wer wie viel gerade von uns mitbekommt, wenn es uns mal nicht so gut geht, uns vielleicht zurückziehen oder auch wissen, wer wie viel von uns gerade mithört oder sieht. Also, dass wir so das Gefühl haben, wir können kontrollieren, wie viel wir nach außen zeigen. Und auch als drittes, manchmal möchte ich mit jemandem gerade gar nicht reden oder so, dass ich das Gefühl habe, ich kann das regulieren, wie viel Kontakt ich zu anderen habe.
Also ich sitze nicht mittendrin auf dem Präsentierteller. Alle können gucken, wie groß meine Augenringe sind, mich ständig ansprechen und irgendwie, ich kann meine Arbeit nicht in Ruhe machen.
Ja, genau so. Das ist so ein Hauptthema, was es oft unangenehm macht, in so einer ganz großen Fläche zu sitzen. Das zweite ist, wenn die Desk-Sharing haben, was die dann meistens haben, also man keinen eigenen Schreibtisch mehr hat, dann hat man so das Bedürfnis nach Territorialität nicht befriedigt. Also du kennst es vielleicht aus anderen Büros, wenn die Leute so ihre Pflanze und ihren Kalender und ihre Lieblingstasse um sich herum aufstellen.
Die Familienbilder. Ja.
Genau, dann vielleicht noch ein paar Schuhe und irgendwie wird es dann immer voller. Aber dann hat man auch gleich so markiert, ja, hier ist jetzt also mein Platz. Und wenn man so ein Bürokonzept hat, wo man jeden Tag den Tisch freiräumen muss, dann hat man nicht mehr so das Gefühl, ah, da ist mein Platz, da gehöre ich hin und das ist mein Bereich. Das fühlt sich natürlich auch nicht so schön an, sondern entfernter, distanzierter.
Ja, und macht es auch nicht so attraktiv zu kommen, weil zu Hause habe ich ja ganz eindeutig meinen Platz.
Ja, genau.
Und du hast ja jetzt gesagt, da kommen jetzt wenig Leute. Was gibt's? Ja, was macht man denn jetzt?
Also dieses Unternehmen hat sich jetzt dazu entschieden, die Büros attraktiver zu machen und ein Pilotprojekt gestartet, wo sie sich auch jetzt wirklich sehr, sehr viel Mühe geben. Und was man als erstes tut, ist erstmal zu schauen, wie arbeiten die Menschen, die jetzt diese neuen Büroflächen kriegen sollen. Also was haben die so für typische Tätigkeiten? Wie oft am Tag machen die konzentrierte Einzelarbeit oder spontane Besprechungen und mit wie vielen Menschen? Und wie mobil sind die so?
Und das heißt, wie viel sitzen sie nur an ihrem Platz und wie viel sind sie auch unterwegs? Das meinst du mit Mobilität? Okay.
Genau, also man unterscheidet da so zwischen intern und extern mobil. Also ein Vertriebler wäre ja ganz viel außerhalb des Gebäudes und jemand, der vielleicht eine Führungskraft ist und lauter Besprechungen hat, ist andauernd unterwegs von einer Besprechung zur nächsten und selten an einem festen Platz zum Beispiel. Und je besser man eben diese Anforderungen, die die Arbeit mit sich bringt, verstanden hat, umso besser kann man natürlich dann ein Raumangebot entwickeln, was da unterstützt. Also das Attraktive von dem Büro ist ja jetzt nicht unbedingt der Schreibtischarbeitsplatz, weil den habe ich ja im Homeoffice auch, sondern das Attraktive von dem Büro kann ja sein, dass ich jetzt zum Beispiel ein Scrum-Team bin und dass ich dort einen Raum habe, wo ich die Wände beschreiben kann, wo ich ein digitales Whiteboard habe, sodass ich auch Kollegen, die gerade woanders auf der Welt sind, dazu holen kann und die das auch sehen und mitschreiben können. Oder dass ich jetzt zum Beispiel...
Das Attraktive am Büro ist ja, dachte ich, die Kaffeemaschine.
Ja, das habe ich auch schon öfter gehört.
Also, oder dass ich eben beim Kaffee Leute treffe, oder? Also das eine ist so dieses Arbeitsbezogene. Als Scrum-Team möchte ich mich vielleicht mal zusammenstellen und wirklich eben dieses Morning-Meeting machen, wo ich sage, wo steht denn jeder und wie weit sind wir im Projekt? Und da ist es schön, wenn ich digital auch Leute dazuschalten kann. Aber das andere ist doch wahrscheinlich auch dieses, ja eben, wie viel Soziales wird mir ermöglicht oder wie viel sozialer Austausch bietet mir das Büro?
Mhm. Das auf jeden Fall. Also der Hauptgrund, warum wir ins Büro kommen, ist jetzt nicht nur, weil wir da vielleicht eine bessere Infrastruktur haben, sondern der Hauptgrund ist der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, die Vernetzung und weil das einfach auch nett ist, wenn man zwischendrin mal kurz einen privaten Satz sagen kann.
Ja. Ja, das scheint ja schon auch so ein, oder es ist ja auch so ein menschliches Grundbedürfnis und ja schon die Frage, oder das ist ja die Frage an dich erstmal, welche Grundbedürfnisse gibt es eigentlich und können Räume die erfüllen?
So. Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also wenn wir sagen, gibt es Grundbedürfnisse, da gibt es ja viele psychologische Theorien. Die sich so am meisten etabliert hat die letzten Jahrzehnte, ist die Self-Determination Theory von Deasy und Ryan. Und die sagen, es gibt drei Grundbedürfnisse und das erste davon ist eben diese Verbundenheit. Und dann gibt es noch Autonomie und Kompetenz. Mhm. Räume können natürlich auch dazu beitragen, dass wir diese Grundbedürfnisse wahrscheinlicher erfüllt bekommen. Also zum Beispiel ist es gut, wenn ich das Bedürfnis nach Verbundenheit befriedigen möchte, dass ich im Büro Räume habe, wo man sich begegnet. Also schlecht wäre jetzt ein langer Gang, wo man schnell durchrennt und dann in sein Einzelzimmer geht. Mhm. Und wenn ich anderen wahrscheinlicher begegne, wenn ich attraktive so Küchen- und Lounge-Bereiche habe, dann treffe ich ja schon mal mehr Leute und setze mich vielleicht auch kurz hin. Wenn ich so einen Teambereich habe, wo ich sage, da ist so ein bisschen meine Heimat, auch wenn das geteilt ist, dann kann ich da wieder mehr anknüpfen. Das hatten wir vorhin so wie, ich habe nicht mehr meins, aber wenn ich so denke, diese ganze Ecke, die gehört uns als Team, dann fühle ich mich da auch wieder verbundener.
Weil ich da zumindest meine Kollegen, Kolleginnen auf einen Kaffee treffen kann.
Mhm. Oder auch wenn man jetzt sagt, die Schreibtische von unserer Abteilung sind in dieser Ecke von diesem Stockwerk und wenn ich dann komme, muss ich nicht im ganzen Gebäude suchen, sondern ich weiß, da ist mein Bereich, also Homezone nennen das viele Unternehmen, dass sie so überlegen, dass jede Abteilung so grob eine Heimat hat. Und die Bedürfnisse nach Autonomie und Kompetenz kann man auch durch den Raum befriedigen. Also bei Autonomie ist ja der Wunsch so, dass ich entscheiden kann, wie und was ich mache und Wahlmöglichkeiten habe. Und das ist im Raum dann gegeben, wenn ich viele verschiedene Arbeitsmöglichkeiten habe. Also wenn ich jetzt zusätzlich zu meinem Schreibtisch und dem Besprechungsraum dann vielleicht eine Telefonzelle, eine Lounge-Ecke, so einen gemütlichen Sessel, wo ich abgeschirmt mich reinsetzen kann mit dem Laptop habe. Also wenn ich so eine Vielfalt an Arbeitsmöglichkeiten habe, wo ich je nach Stimmung mich hinbewegen kann. Und Kompetenz ist ein bisschen schwieriger, das im Raum zu erfüllen, geht aber auch. Kompetenz meint sowas wie Selbstwirksamkeit, also dass ich die Dinge, die ich tun möchte, gut schaffen kann. Und im Raum, also ich sag mal, ein Negativbeispiel ist so ein ganz unübersichtlicher Flughafen, wo man nicht weiß, wo man hin soll. Dann fühlt man sich nicht kompetent.
Ja.
Und wenn der Raum so ganz klar und übersichtlich ist und ich genau weiß, wo ich was finde, wenn ich dieses und jenes tun will, dann ist das mehr gegeben.
Mhm. Ja, spannend. Das macht man sich nicht so bewusst. Man denkt ja eher, wie kann man durch Führung oder Zusammenarbeit diese Grundbedürfnisse eben befriedigen. Aber dass der Raum auch dazu beiträgt, ist schon spannend. Und jetzt hast du ja erzählt, okay, die wollen das jetzt verbessern und hast auch schon so ein paar Ansatzpunkte genannt. Also gucken, was braucht das Team eigentlich, wie viel Zusammenarbeit, wie viel also Ruheplätze, wie viel Meetingräume, wie viel Homezone und Loungebereiche. Und dann setzt sie das um. Aber das heißt ja dann trotzdem auch wieder eine Veränderung für die Leute. Was sind so deine Erfahrungen? Wie reagieren Menschen auf dieses, wir gestalten das jetzt um?
Ja, also prinzipiell mögen wir Menschen ja Veränderungen jetzt nicht immer so gerne.
Vor allem die wir nicht selber initiieren, ja?
Ja, also so es gibt immer ja so ein paar, die freuen sich auf was Neues, aber die Mehrheit ist so ein bisschen abwartend und ein paar sind grundsätzlich ja sehr skeptisch. Und genauso ist es auch, wenn man was in den Büroräumen verändert. Da ist jetzt nicht gleich Begeisterung, vor allem wenn man so von kleineren Gruppenbüros kommt und dann sowas Offenes einführen will, wegen der Angst, dass es viel zu laut ist, dass sie keinen Platz für ihre persönlichen Gegenstände haben, dass sie vielleicht die Kollegen gar nicht finden, weil sie sich das ganz riesig und unübersichtlich vorstellen. Und was wir schon besprochen haben, ja, was dahinter steht, so dass man das Gefühl hat, man geht da vielleicht verloren und hat keine Privatheit mehr.
Und was macht man dann, um diese Ängste oder den Ängsten zu begegnen?
Da ist Change Management gefragt, also die Betroffenen einbinden und nicht nur transparent kommunizieren, wir verändern jetzt was und zwar dieses und jenes, sondern je mehr man beteiligt wird, desto besser. Also deswegen macht es eben wirklich ganz viel Sinn, sich am Anfang Zeit zu nehmen für ein gutes Konzept, Interviews, Umfragen, alles Mögliche zu führen, damit die Mitarbeitenden wissen, das Büro wird wirklich auf uns zugeschnitten. Und dass sie selber auch noch beeinflussen können, nee, wir möchten da lieber einen großen Monitor oder hier möchten wir lieber dieses und jenes, was uns die Arbeit erleichtert. Und je besser man einbezogen wird, umso mehr ist man dann auch engagiert für das Projekt natürlich.
Ja, und gleichzeitig kannst du ja wahrscheinlich nicht alle einbinden, oder? Du wirst ja nicht mit allen, weiß ich nicht, 300 oder 1000 Leuten der Organisation dieses Konzept machen. Was macht man mit denen, die vielleicht zwar Wünsche an Delegierte geben konnten, aber nicht so richtig dabei waren?
Also jetzt, wenn es um Konzerne geht, wo dann immer gleich ein paar tausend Menschen umziehen, kann man leider natürlich wirklich nicht mit allen Workshops machen. Da arbeitet man meistens mit irgendwelchen Nutzervertretern, also die dann jeweils immer ihrem Team oder ihrer Gruppe alles zurückmelden. Und da kann man die große Gruppe der Mitarbeitenden dann leider doch eher nur über Infokanäle erreichen, indem man Townhalls macht oder Newsletter schreibt oder eben Online-Umfragen macht und auswertet. Aber so direkt den Kontakt in Workshops schafft man bei vielen tausend Leuten leider natürlich nicht.
Und wenn dann der Umzug bevorsteht, wie gibt's dann so, was ich häufig kenne, ist so, dass man dann so einen Workshop macht, wo man irgendwie Spielregeln festlegt oder sich das Konzept nochmal anschaut oder?
Also es gibt so typische Bausteine, die eigentlich in den allermeisten Veränderungsprozessen vorkommen, wenn es um neue Büros geht. Das beginnt am Anfang so eben mit der Vision und dem Konzept. Und was dann immer drin vorkommt, ist, wie kann eigentlich so ein Tag im neuen Büro aussehen, wo es darum geht, dass man sich plötzlich immer dorthin bewegt, wo jetzt gerade die beste Umgebung für die aktuelle Tätigkeit ist. Also dieses Umdenken von, ich mache alles von meinem Platz aus hin zu, ich suche mir immer den besten Platz, der mir jetzt gerade gefällt. Ja. Und das Zweite, was auch meistens vorkommt, ist, was du gerade angesprochen hast, so eine Art Spielregel-Workshop, wo man dann gemeinsam bespricht, wie will man denn dort arbeiten? Will man, dass die offenen Bereiche eher leise sind und man zum Telefonieren weggeht oder dass die eher laut sind und man zum sich Konzentrieren weggeht? Oder so Themen wie Sauberkeit etc. werden da auch oft besprochen.
Ja, da ist ja dann auch ein Raum, Ängste zu thematisieren wahrscheinlich. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass danach ist es auch wichtig, dass man dann schnell das ausprobieren kann, oder?
Ja, also die meisten Sorgen sind dann in der Realität nicht ganz so schlimm. Also wenn sich anfangs oft gewünscht wird, dass man so Stillarbeitsbereiche hat, dann zeigt die Praxis, dass die oft viel weniger genutzt werden als gedacht und die meisten Leute dann doch lieber sich in Bereiche setzen, wo man so murmeln kann. Weil wenn man wirklich ganz alleine still vor sich hin arbeiten will, dann bleiben die meisten Leute dann vielleicht doch eher ganz zu Hause.
Ja, das ist nochmal spannend, dass wirklich man umdenken muss von Büro ist vielleicht der Ort, wo ich mich konzentriert hinsetze und was abarbeite und Leute treffe, hin zu Büro ist wirklich der Platz, wo ich Austausch habe und wo ich auch gemeinsam was durchdenken kann und wo ich nicht einen festen Platz habe, sondern wirklich gucke, was brauche ich heute und wen brauche ich heute für meine Arbeit, dass es gut funktioniert. Und da sind wir auch dann ja wieder dabei, dass, was ja bei der ganzen Homeoffice-Diskussion und wie viele Tage darf man machen, auch immer eine Rolle spielt, ist halt, wie kann sich ein Team oder eine Gruppe auch darauf einigen, an dem Tag sind wir alle da. Weil das habe ich jetzt auch von vielen Kunden gehört. Es ist halt schade, wenn man ins Büro kommt und dann sitzt man den ganzen Tag vor Teams-Meetings, dann hätte man sich den Weg auch sparen können. So. Und das ist ja schon was, wenn das Büro dann so attraktiv ist, wie du es jetzt schilderst, mit wirklich schönen Möbeln, kleinen Ecken, irgendwas, wo man gerne hingeht, dann wird es natürlich auch wieder attraktiver, dass ich meine Kolleginnen da dann live treffe.
Und aber genau das, was du gerade gesagt hast, ist auch oft Teil von so einem Workshop, dass man bespricht, wann man sich denn gemeinsam trifft.
Ja, das ist wirklich ganz essentiell, sonst ist es wie Homeoffice mit Anfahrtsweg. Ja. Wir waren jetzt ja schon so, dass eben Stillarbeit da wenig genutzt wird und ich glaube, und dass es gut ist, wenn man es schnell ausprobiert und dann auch sieht, die Veränderung ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und das ist ja was, was wir während Corona auch erlebt haben, dieses ins Homeoffice plötzlich zu müssen, hat dann besser geklappt, als viele erwartet haben. Und da ist ja auch die Frage, da habe ich jetzt ja leider niemanden, der mir den perfekten Arbeitsplatz macht. Was würdest du sagen, was ist da gut, sich anzugucken? Wie kriegt man da einen guten Ort zum Arbeiten, wo man irgendwie konzentriert und ja, gerne ist?
Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben nicht den Luxus eines eigenen Arbeitszimmers, sondern wir müssen uns überlegen, wo in der Wohnung kann ich denn das überhaupt machen? Und da ist der erste Schritt auch zu überlegen, ja, wie bin ich denn eigentlich? Bin ich jemand, der gern in einer ruhigen Ecke sitzt und keiner soll mich ablenken? Vielleicht auch, weil ich konzentriert programmieren muss oder je nach meiner Arbeit eben. Dann ist vielleicht auch sowas wie ein Treppenabsatz oder eine Nische im Speicher, die nicht so attraktiv erscheint, trotzdem ein ganz guter Ort, weil man da so in Ruhe sein kann. Während wenn ich jemand bin, der gern auch mal jemand anderen sieht, dann arbeite ich vielleicht wirklich ganz gern am Küchentisch, weil vielleicht kommt ja immer mal jemand vorbei, der auch noch zu Hause ist.
Ja, da hatte ich mal einen Coachie, der hat immer am Küchentisch gearbeitet. Und wenn wir auch so Teams-Meetings hatten, sah man immer so zwischendrin seine Frau oder seine Tochter vorbeigehen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, so warum er das macht, ob er sonst keinen Platz hat. Und er hat gesagt, nein, er ist hier einfach am liebsten. Er möchte, dass Leute vorbeikommen. Während andere natürlich eben versucht haben, sich irgendeinen Ort zu finden, wo eben gerade niemand aus der Familie irgendwie stören kann. Ja. Und das ist spannend, dass du sagst, eigentlich gibt es da nicht so das One fits all, sondern ich muss mir wirklich überlegen, was ist das, was ich da dann auch brauche.
Absolut. Also viele haben ja auch aus der Not heraus sich mal ins Schlafzimmer gesetzt. Aber wenn ich jemand bin, der eh schlecht schlafen kann und schlecht abschalten kann, dann ist es zum Beispiel ja gar nicht gut, wenn ich dann auch noch das Schlafzimmer mit Arbeit verbinde, sondern dann wäre es doch besser, ich gehe ins Wohnzimmer oder in die Küche.
Ja, spannend. Und was würdest du sagen, weil wir vorhin auch viel über psychologische Bedürfnisse gesprochen haben, was ist so beim Homeoffice, was sind da so Bedürfnisse, die man berücksichtigen sollte? Oder vielleicht sind es nicht nur psychologische.
Ja, wir können mal mit den körperlichen anfangen, weil die drängen sich beim Homeoffice mehr auf. Viele Leute haben ja da nicht so perfekte ergonomische Möbel. Und wenn man jetzt weiß, man arbeitet viel und dauerhaft im Homeoffice, würde ich sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, sich in einen guten Stuhl zu investieren.
Oder einen höhenverstellbaren Schreibtisch im allerbesten Fall.
Ja, das natürlich im allerbesten Fall, genau. Und auch, dass der Monitor, also dass man einen Monitor überhaupt hat und dass sich so ungefähr auf seine Höhe einstellt, das ist auf jeden Fall gut. Und dann kann man jetzt, wenn man sich überlegt, wie möchte ich es mir einrichten, so ein bisschen auch so einfach ist, wenn man so alle Sinne durchgeht. Also wie ist es denn mit dem Sehen? Bin ich direkt am Fenster? Werde ich geblendet? Habe ich genug Tageslicht? Brauche ich vielleicht eine Tageslichtleuchte? Kann ich irgendwas mit Vorhängen machen, dass das nicht so spiegelt? So. Oder dann zur Akustik. Wenn ich jetzt ein Arbeitszimmer habe und da steht nur ein Schrank und mein Monitor drin, dann halt's vielleicht. Also da sind dann irgendwelche Vorhänge, Kissen, Teppiche, weiche Materialien gut. Man kann sich auch überlegen, wie soll sich's anfühlen oder riechen. Also besonders natürliche Materialien tun uns gut. Das wissen wir aus ganz, ganz vielen Studien, dass Natur einen entspannt und beruhigt. Und wenn man jetzt nicht gerade Aussicht ins Grüne hat, kann man sich trotzdem mit Holz oder Zimmerpflanzen oder so ein Zimmerbrunnen sogar, also so ein bisschen Natur in den Raum holen, was dann angenehm oft ist, eben weil es sich angenehmer, weicher anfühlt als jetzt vielleicht so eine kalte, glatte Oberfläche und weil das den Stress, also die Stresshormone senkt und den Blutdruck senkt und eben wohltuend ist.
Ja, also dass man sich auch wirklich überlegt, welche Farben oder Elemente brauche ich, je nachdem, welche Arbeit ich vielleicht auch da im Homeoffice mache. So.
Genau. Ja. Also Farben wären dann vielleicht das nächste Thema. Wenn ich jetzt mehr ruhig, konzentriert, fokussiert arbeiten möchte, dann ist sowas wie Blautöne, Grüntöne vielleicht ganz gut. Wenn ich so kreativ bin und ein bisschen lebendig, sagen wir mal, ich mache PR-Kampagnen, dann ist vielleicht auch sowas gelb-orange besser, also Rot ist schon sehr aktivierend, das ist oft auf die Dauer dann ein bisschen viel, aber so Gelb-Orange-Töne sind eigentlich fröhlich und so kreativitätsanregend. Deswegen kommt es da auch drauf an, dass man so in sich reinhört, was fühlt sich für einen gut an und auch je nach Tätigkeit sich überlegt, welche Farben möchte ich vielleicht um mich haben.
Ja, schön. Ich finde es schön, wie wir jetzt sozusagen einen Bogen geschlagen haben, weil Büro der Zukunft heißt ja wirklich, es wird nicht mehr nur einen Ort geben, sondern eher 2 bis 3 Orte, an denen wir arbeiten, bei den meisten Homeoffice und tatsächliches Büro. Und eigentlich bietet es ja eine wahnsinnige Chance, nochmal neu zu denken, was brauche ich wirklich, um Arbeit auch gut zu machen. Einerseits im Homeoffice, wie schaffe ich mir da einen Raum, an dem ich arbeiten kann, und andererseits aber auch im Büro selbst oder in der Organisation, wie schaffe ich da Begegnungsräume? Ja, sehr spannendes Thema. Und auch wirklich, wie eng ist es eigentlich verknüpft mit dem, welche Auswirkungen der Raum dann tatsächlich auch auf uns hat?
Ja, also ich habe auch den Eindruck, man ist jetzt irgendwie selbstbestimmter und das ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen überfordernd, weil man erstmal rausfinden muss, was man eigentlich möchte und braucht. Aber wenn man das irgendwann gut weiß, dann ist es super.
Ja, jetzt haben wir ja als letzte Frage immer das Thema, wenn du das Thema von heute als Bild an eine Wand hängen müsstest, was wäre auf dem Bild zu sehen und warum?
Ja, vielleicht so ein Disneyland-Foto oder von der Wiesen-Foto, also wo einfach ganz viele verschiedene Dinge sind und der eine Mensch, der steht immer an der Achterbahn und sobald er gefahren ist, stellt er sich wieder an und der nächste schlendert so mit Zuckerwatte in der Gegend rum und guckt, was die Leute so machen. Also so ein Ort, wo ganz viel ist und jeder sich das raussucht, was für ihn selbst oder sie selbst so gerade in dem aktuellen Moment das Attraktivste ist.
Ja, schön. Oh ja, ich habe gleich so einen Freizeitplan, wo man dann auch plant, heute gehe ich erst zur Achterbahn und irgendwie dann zur Wasserrutsche und als nächstes zum Kettenkarussell und dann werde ich da was essen. Also wo man auch wirklich so planen kann, welchen Weg man dann durch diese Stationen wählt. Vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, es ist wirklich nochmal eine Bereicherung, sich Führung und Zusammenarbeit auch nochmal unter diesem Aspekt der Umgebung anzugucken. Was braucht es da eigentlich und wie beeinflusst die uns? Und insofern hat es mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare oder Feedback habt, dann wie immer gerne an unsere E-Mail-Adresse, die ihr auch in den Shownotes findet. Und dann sage ich auf bald und danke, Anja.
Danke fürs Dasein.